Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Hier wird Geschichte geschrieben. Wir befinden uns in einem goldenen Zeitalter der Raumfahrt. Als der Chef der NASA, Bill Nelson, das neulich gesagt hat, da gab es, glaube ich, auf den Gesichtern einiger, die es gehört haben, doch Fragezeichen. Denn was er konkret meinte, das war der Start des Raumtransporters Starliner in der kommenden Nacht. Den allerdings hat nicht die NASA gebaut, sondern der Konzern Boeing in ihrem Auftrag. Und ob der nun wirklich so historisch ist, unter anderem darüber reden wir jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten und Raumfahrtexperten Dirk Lorenzen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Wenn alles klappt, wird um 4.45 Uhr deutscher Zeit, morgen früh, Ortszeit halt noch heute, kurz vor Mitternacht, dieser Starliner abheben. Ist das wirklich so ein historischer Start dann?
Das ist zumindest für die NASA ein sehr wichtiger Start, weil man da eben ja Boeing beauftragt hat, künftig Menschen hoch zur Raumstation zu fliegen. Das macht bisher schon die Konkurrenz von SpaceX mit den Crew Dragon Kapseln. Und jetzt hätte man dann eben mit dem Starliner praktisch ein zweites System und wäre damit relativ sicher, sollte es beim anderen mal technische Probleme geben. Insofern würde ich sagen, ist ein sehr wichtiger Schritt für die NASA. Historisch ist mir ein bisschen zu hoch gehängt.
Was wird denn da genau gemacht? Es hat ja schon Versuche gegeben mit diesem eigentlich für Besatzung gedachten Transporter. Unbemannt, aber das ist jetzt bemannt. Das heißt, das ist nicht nur ein Test, sondern es geht wirklich zur ISS?
Jetzt geht es wirklich zur ISS. Das ist jetzt, kann man sagen, wirklich mal richtig ausfahren, das System gucken, kann es wirklich alles, was Boeing denn versprochen hat. An Bord sind zwei sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NASA, Sunita Williams und Butch Wilmer. Beide waren schon zweimal im All und die sollen dann eben, wenn denn morgen früh unserer Zeit dieser Start erfolgt, diesen Starliner hoch zur Raumstation bringen, unterwegs ein paar Tests machen, dann docken sie da an, machen während man an der Raumstation ist auch noch weitere Tests, macht praktisch alles, was dieser Starliner können soll, wird man ausprobieren und dann geht es in einer guten Woche zurück. Und dann gibt es tatsächlich ein Novum für die NASA. Historisch würde ich es nicht nennen, aber doch sehr interessant. Man landet dann an Fallschirmen in der Wüste im Westen der USA und nicht, wie man das von Apollo oder eben von den Crew Dragons von Falcon, SpaceX kennt, dass man eben im Wasser landet. Dieses Mal ist eine Landung der Kapsel in der Wüste geplant.
Wie gesagt, gebaut hat diesen Starliner und auch entwickelt Boeing. Und das ist natürlich zum einen ein Unternehmen, da denkt man erstmal an die zivile Luftfahrt, also an Flugzeuge. Und zum anderen daran, dass das mit der Flugzeugtechnik seit Jahren nicht so richtig gut klappt. Da hat Boeing erhebliche Probleme. Raumschiffe können sie?
Das will man hoffen und das wird sich zeigen müssen in dieser nächsten Woche. Man hatte auch hier genug Probleme. Es gab einen ganz peinlichen Test, als zum ersten Mal dieses Raumschiff ohne Menschen an Bord automatisch zur Raumstation fliegen sollte. Gab es katastrophale Fehler. Man hat nicht mal die Raumstation erreicht und dieser erste Test liegt 4,5 Jahre schon zurück. Das heißt, man sieht, da gab es immer wieder technische Probleme. Dann war sogar mit den Fallschirmen, hat noch vor wenigen Monaten hat irgendwas nicht geklappt. Also man steht hier enorm unter Druck. Boeing wie NASA, beide brauchen dringend einfach gute Nachrichten und die NASA will eben wirklich sicher gehen, dass sie auch künftig ihre Menschen unten von Cape Canaveral hoch zur Raumstation kriegen.
Sie haben es ja schon gesagt, es gibt einen funktionierenden Transporter von SpaceX, jetzt wird hoffentlich der neue von Boeing auch funktionieren, aber ich frage mich trotzdem, warum entwickelt und baut die NASA diese Dinger nicht mehr selber wie früher?
Man hat einfach nach dem Ende der Shuttle-Flüge 2011 sich gesagt, man will sich damit nicht belasten, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Die NASA kümmert sich jetzt wieder um die in Anführung großen Ziele, wie man Menschen Richtung Mond kriegt oder vielleicht noch weiter hinaus, womöglich zu Asteroiden oder zum Mars. Und dann hat man einfach gesagt, diesen Kleinkram in Anführung, diesen Routinebetrieb, Menschen zur Raumstation, zurück zur Erde, Material hoch, wieder runter, das sollen doch bitte kommerzielle Firmen im Auftrag der NASA machen. Und deswegen hat man da eben SpaceX, Boeing und auch andere Unternehmen beauftragt. Beim Materialtransport funktioniert das schon bestens, bei den Personen mit SpaceX auch, da soll Boeing jetzt eben folgen. Man kann es einfach so sagen, früher ist die NASA selbst geflogen, jetzt bestellt sie eben die Spedition und das Taxi.
Wobei, auch bei den Europäern, bei der ESA muss man sagen, ist das so eine Sache, die haben im Moment ja keine funktionierende Ariane-Rakete, Kourou quasi außer Betrieb, haben neulich auch einen Satelliten von Cape Canaveral hochgeschossen, mithilfe von SpaceX. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses goldene Zeitalter der Raumfahrt, von dem der NASA-Chef sprach, dass das eigentlich eher in China oder auch ganz woanders angebrochen ist.
China zeigt jedenfalls gerade mal, wer der Herr im Ring ist, kann man so sagen, jetzt mit der Mondmission auch, die sie plötzlich gestartet haben. Also die sind sehr aktiv dabei. Die wollen ja auch Menschen zum Mond bringen bis etwa 2030, genau wie es auch die NASA vorhat, die USA. Also wir erleben da gerade wieder diesen Wettlauf ins All. Europa ist eigentlich sehr gut aufgestellt. Es gab einfach wirklich schlimme Managementfehler bei der ESA, dass wir jetzt diese Lücke haben. Die Ariane 5, die extrem zuverlässig war, die fliegt nicht mehr. Auf die Ariane 6 muss man viel länger warten als erwartet. Da hat man einfach hausgemacht, sehr viele Fehler, dass wir jetzt diese Lücke haben. Europa hat gerade keinen eigenen Zugang ins All. Wenn alles gut geht, wird sich das aber im Spätsommer ändern.
Aber würden Sie denn sagen, das klang für mich jetzt so, es gibt im Moment keine Schwäche der NASA und der ESA, sondern es ist einfach so, dass inzwischen viel mehr Nationen mitspielen im Weltall, weil ich hatte das Gefühl, ja, vielleicht schwächelt der Westen auch so ein bisschen.
Wirklich schwächeln würde ich es nicht nennen. Also man hat ja diesen ersten Test auch gehabt mit dieser noch unbemannt, mit der Kapsel, die um den Mond herumgeflogen ist, die Artemis-1-Mission mit diesem Orion-Raumschiff, an dem auch europäische Technik beteiligt ist. Das hat gut geklappt. Das heißt, man ist da unterwegs. Man merkt aber jetzt einfach, man hat sehr hochgesteckte Ziele zum Mond. Da hinzukommen ist einfach sehr, sehr schwierig. Das ist nicht so leicht. Da war man zwar vor 50 Jahren, man hat aber alles verlernt. Also muss man jetzt wieder alles sich neu aneignen. Und man merkt, dass der Mond kostet eben auch wirklich Mondpreise und er dauert lange. Und deswegen hat man da ein bisschen die Ernüchterung.
Herzlichen Dank. Der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Er wird wahrscheinlich in der kommenden Nacht wenig schlafen. Sie werden sich das angucken, diesen Start im Internet, oder?
Das werde ich mir natürlich angucken und den beiden an Bord kräftig die Daumen drücken. Ein Start ist immer gefährlich, da ist nie Routine, ja. Also da fiebert man mit.
Und zwar um 4.34 Uhr unserer mitteleuropäischen Sommerzeit. Da geht es dann in Cape Canaveral los mit dem neuen Starliner. Wenn es denn klappt, da ist ja Wetter, da sind auch private Firmen nicht vorgefeit.